Hey, willkommen bei Mord vor Ort. Wir erzählen die echte Geschichte rund um den Serienmörder Rudolf Pleyel. Dazu reisen wir an die Orte des Geschehens und bringen die Atmosphäre zu dir nach Hause. Dies ist Folge 2. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, starte am besten dort. Alle Triggerwarnungen findest du in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit der Folge. Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Wälder im Harz. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Es ist der 3. August 1948, kurz nach 8 Uhr morgens, als sich am Bahnübergang zwischen Fienburg und Abbenrode, zwei kleinen Harzorten, die unmittelbar an der Zonengrenze liegen, eine kleine Gruppe Polizisten versammelt. Neben den Schienen liegt ein alter, gemauerter Brunnen, kaum 90 cm im Durchmesser, etwa 7 Meter tief. Jahrzehntelang hat ihn vermutlich niemand beachtet. Doch an diesem Morgen richtet sich alle Aufmerksamkeit auf dieses dunkle Loch im Boden. Der Grund dafür ist ein Brief von Rudolf Pleyel, der 2 Monate zuvor abgefangen wurde. Ein Mitgefangener sollte ihn aus dem Zuchthaus schmuggeln, adressiert an den Bürgermeister von Fienburg. Darin bewirbt sich Pleyel mit den folgenden Worten als Henker. »Ich habe mich schon an den hiesigen Chef gewandt, dass er mir die Todeskandidaten zum Henken überlässt.« Nun ist die Sache die. Die glauben mir hier nicht, dass ich ein Mann bin, der gut und schnell tot machen kann. Sie müssen mir eben mal den Gefallen tun und hingehen und mir eine Bescheinigung schicken, worauf steht, dass dort eine tote Alte liegt. Sie müssen aber ein bisschen schnell machen und mir Bescheid geben, damit ich die Erlaubnis kriege und bald mit dem Aufhängen anfangen kann. Ich schicke Ihnen eine kleine Zeichnung, damit Sie die Alte auch finden. Im Gefängnis hatte Pleyel gehört, dass es den Beruf des Todmachers gibt. So nannte man damals umgangssprachlich den Scharfrichter, also den Mann, der die Todesstrafe vollstreckte. In Pleyels Kopf klingt das nach einer logischen Karriere für sich. Er beweist, dass er töten und damit der Justiz als Todmacher nutzen kann und wird dafür belohnt mit größeren Essensportionen. Um seine Eignung für die Arbeit zu beweisen, fügt Pleyel dem Brief eine Skizze bei und schreibt: Auf der Strecke von Fienburg nach Abbenrode steht ein Eisenbahnhäuschen. Da habe ich die Alte mit einem großen Schraubenschlüssel auf den Kopf gekitzelt und umgelegt.
In der Skizze markiert er genau jenen Brunnen, an dem sich am Morgen des 3. August 1948 die Gruppe Polizisten versammelt. Unter ihnen befindet sich auch der junge Wachtmeister Reinhold Kalbowski. Für ihn ist dieser Moment die Bestätigung einer düsteren Vorahnung, die ihn die letzten 2 Jahre immer wieder zu genau diesem Brunnen hingetrieben hat. Kalbowski ist es gewohnt, dass kaum ein Dienst vergeht, ohne dass ausgeraubte Frauen und Mädchen auf der Wache Hilfe und Schutz suchen. Sie kommen nachts aus dem Grenzgebiet und haben oft nur das Nötigste am Körper. Sie sind auf Strümpfen oder barfuß durch die Kälte gelaufen. Kalbowski ist es auch gewohnt, dass Menschen zwischen den Besatzungszonen verschwinden. Weil sein Vorgesetzter ihm freie Hand lässt, patrouilliert er regelmäßig auf den Fienburger Straßen bis zur innerdeutschen Grenze. Dass es ihn immer wieder an den Brunnen am Bahnwärterhäuschen zieht, kann er sich nicht recht erklären. Er glaubt, tief unten im Wasserspiegel Frauenhaare entdeckt zu haben und sammelt Steine im Gleisbett, die er einen nach dem anderen in den Brunnenschacht wirft. Wäre dort unten Wasser, müssten die Steine ein platschendes Geräusch verursachen. Aber es gibt nur einen dumpfen Aufschlag, bevor die Steine im Moder versinken. Fast, als ob etwas ihren Aufprall dämpft. Aber seine Kollegen glauben Kalbowski nicht. Für sie sind es keine Haare, sondern Algen. Sie sind entschlossen, den Brunnen zuzuschütten. Nur Kalbowskis Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass dieser Plan vorerst fallen gelassen wird.
2 Jahre lang hat der Wachtmeister also auf diesen Moment gewartet. Und so beginnt die Polizei an diesem Augustmorgen damit, den Brunnen auszuräumen. Sie schieben den Brunnendeckel zur Seite und stoßen neben allerlei Bauschutt und Unrat der letzten 2 Jahre tatsächlich auf menschliche Überreste. Zuerst taucht ein weiblicher Unterkörper in einer dunklen Trainingshose auf. Dann stoßen die Männer auf einen zweiten Körper, eingehüllt in einen dunkelgrünen Mantel. Auch bei dieser Leiche handelt es sich um eine Frau. Im Brunnen finden die Ermittler außerdem schwarze Damenschuhe, einen einzelnen Handschuh und die Reste einer Bibel. Und sie können 2 Schädel bergen. Beide Schädel weisen Brüche und Zertrümmerungen auf. Aus der ersten Begutachtung steht für die Beamten fest, die Frauen müssen durch massive Schläge auf den Kopf getötet worden sein. Wer die beiden Toten sind, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Eine eindeutige Identifizierung ist vor Ort nicht möglich. Deshalb werden die Überreste an das Pathologische Institut nach Braunschweig überstellt. Der Brunnen ist nun leergeräumt und Rudolf Pleil hat nicht gelogen.
Ja, kein Zug in Sicht, aber leider auch kein Bahnwärterhäuschen und erst recht kein Brunnen. Wir sind Pleils Skizze gefolgt und sehr sicher, dass wir hier richtig sind.
Ja, wir haben Pleils Skizze nämlich mit Google Maps übereinander gelegt. Und es hat zwar ein kleines bisschen gebraucht, aber ich würde sagen, wir haben es rausgekriegt. Alles andere, ja, wäre aber natürlich auch nicht unser Anspruch gewesen.
Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für crazy Gefühle sind, jetzt hier zu stehen, wenn man so tief eben in so eine Geschichte eintaucht und dann plötzlich an den Orten ist und dann so die Szenen im Kopf ablaufen und man sieht, ah, das muss hier gestanden haben und ah, dann muss der von dort gekommen sein. Ja, und das, obwohl hier heute gar nichts mehr so ist wie früher.
Genau, und du hast es ja schon gesagt, also es gibt hier keinen Brunnen mehr, nur noch ein paar Sickerungsschächte. Und dort, wo der Brunnen gewesen sein müsste, dort ist jetzt ein Feld vom Bauern die Straße runter. Und so ein Bahnwärterhäuschen, ja, das steht hier auch nicht mehr. Dafür ein kleiner Technikraum, wie man ihn eben von Bahnübergängen her kennt. Das Einzige, was immer noch hier ist, das sind die Schienen.
Es ist auf jeden Fall etwas abseits gelegen. Ich würde schätzen, 5 bis 10 Minuten zu Fuß bis zum nächsten Haus in Fienenburg. Also hier ist nichts los. Es gibt nur Schiene, Straße, nicht mal einen Fußweg.
Und wie es hier heute genau aussieht, das könnt ihr euch übrigens auf unserem TikTok- oder Instagram-Kanal anschauen, mordvorort_podcast. Und ja, lasst uns doch gerne auch eine Nachricht da.
Wir sehen hier auch komisch aus, wie wir am Bahnübergang im tiefsten Dorf hier jetzt rumlaufen, Fotos und Videos aufnehmen und ein paar Sätze ins Mikro sagen.
Wir kommen auf jeden Fall an Orte, die man sonst wahrscheinlich nie besucht hätte. Aber kurzer Themensprung, lass uns doch mal darüber sprechen, was bei Pleil im Gefängnis los war.
Du meinst seine Bewerbung?
Das muss man sich mal vorstellen. Also er sitzt für einen Mord im Gefängnis und dann hört er vom Beruf des Todmachers, also Scharfrichter.
Oder Henker.
Oder so, genau. Und dann denkt Pleil sich so, das ist genau mein Ding, das kann ich. Und um meine Qualifikation zu beweisen, schreibe ich doch mal direkt an den Bürgermeister und ja, gestehe 2 weitere Morde. Dafür kriege ich vielleicht dann bessere Haftbedingungen. Also auf jeden Fall will ich mehr Essen haben. Ja, also alles in allem, wie du schon gesagt hast. Man muss sich das ja mal so vorstellen. Der Brief war sein Motivationsschreiben und die Skizze quasi der Ersatz für einen Lebenslauf. Tobi, wie abgefuckt ist das bitte?
Ich glaube, man sagt auch Delulu dazu heute.
Aber wirklich.
Aber ich finde, das zeigt auch nochmal ganz gut sein Wesen und seinen Umgang eben auch mit seinen Taten. Da ist keine Reue, sondern er will auch damit angeben oder zumindest hält er es für eine gute Fähigkeit, die er hat.
Jetzt genug von Pleil. Was wir in dieser Folge ja machen wollen, ist nachforschen, wer die beiden Frauen aus dem Brunnen waren und was sie damals an die Zonengrenze geführt hat.
Wir haben in der letzten Folge gehört, unter welchen Bedingungen Menschen in der Nachkriegszeit leben. Was wir uns jetzt genauer anschauen müssen, ist das, was an der Grenze selbst passiert. Denn dort entsteht in diesen Monaten eine eigene Welt mit eigenen Regeln. Einer der Orte, an denen sich das Grenzmilieu verdichtet, ist Fienenburg. Vor dem Krieg ist der Harzort ein unscheinbarer Verkehrsknotenpunkt. Hier treffen sich die Bahnlinien Braunschweig-Harz und Hannover-Halberstadt. Nach 1945 ist damit Schluss. Die Besatzungsmächte zerschneiden die Strecken. Zwischen Fienburg und Osterwiek werden Schienen herausgerissen und Straßen gesperrt. Und genau das macht Fienburg zu einem der Brennpunkte an der Grenze. Wer ohne Interzonenpass von der einen auf die andere Seite will, muss hier zu Fuß weiter. Durch den Wald, über die sogenannte grüne Grenze. Aber kaum jemand, der hier über die Grenze will, kennt das Gelände. Die Wege sind nicht ausgeschildert, die Orientierung im dichten Harzwald ist schwierig. Besonders bei Dunkelheit, besonders im Winter. Dazu kommt die Angst vor Patrouillen. Wer aufgegriffen wird, riskiert Festnahme oder Schlimmeres. Also suchen sich die Menschen Hilfe von Grenzgängern, die die Wege kennen und sie gegen Bezahlung hinüberführen. Immer im blinden Vertrauen, ohne zu wissen, in wessen Hände sie sich begeben.
Unter denen, die diese Grenzführerdienste in Anspruch nehmen, sind viele Frauen. Ihre Männer sind gefallen oder noch in Kriegsgefangenschaft. Die Kinder hungern zu Hause. Also machen sie sich allein auf den Weg, um Lebensmittel zu holen, Verwandte zu erreichen oder Habseligkeiten aus dem alten Zuhause zu retten. Die Angst vor dem Grenzübertritt ist präsent, aber der Hunger zu Hause wiegt schwerer. Und im Grenzmilieu kursieren immer wieder Geschichten über gelungene Fluchten, die Hoffnung erzeugen, während gescheiterte Versuche und Gewalt oft verdrängt werden. Genau in diesem Spannungsfeld aus Hoffnung, Angst und extremer Abhängigkeit bewegt sich Rudolf Pleil. Er hat es auf die Frauen abgesehen, die allein unterwegs sind. Frauen, die die Grenze überqueren wollen und die auf einen ortskundigen Führer angewiesen sind. Pleil kennt die Wege durch den Wald. Er kennt die alten Bahntrassen. Er weiß, wo Patrouillen stehen und wo nicht. Und er weiß, dass das Grenzgebiet im Harz ein Niemandsland ist. Ein Raum, in dem Menschen verschwinden können, ohne dass sofort jemand sucht. Britische und sowjetische Besatzung treffen hier aufeinander. Doch eine Zusammenarbeit der ohnehin spärlich besetzten Polizeikräfte findet kaum statt. Wer auf der einen Seite der Grenze verschwindet, wird auf der anderen Seite nicht gesucht.
Es ist der 13. Dezember 1946. Der Winter hat das Grenzgebiet fest im Griff. Schnee liegt auf den Gleisen bei Fienburg. Der Atem gefriert in der Luft. Pleil ist gezielt hierher gekommen, an die Zonengrenze, wo er weiß, dass nachts Frauen allein unterwegs sind. Er hat kein Quartier, keine feste Bleibe für die Nacht. Also sucht er sich die Blockstelle 25 als Unterkunft. Das verlassene Bahnwärterhäuschen nahe der stillgelegten Bahnstrecke bei Fienburg. Das Gebäude hat keine Tür mehr und auch keine Fensterscheiben. Pleil hackt mit der Kupplungsstange eines Güterwagens herumliegendes Holz klein und entfacht ein Feuer.
Die Frau, die sich an diesem Abend der Blockstelle 25 nähert, heißt Emmy Leppin. Sie ist 39 Jahre alt. Ihr Mann, früher Polizeihauptwachtmeister in Wernigerode, befindet sich in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Also hat sie sich Anfang Dezember illegal auf den Weg über die Zonengrenze gemacht, um bei Verwandten Lebensmittel zu holen. Nun ist sie auf dem Rückweg. Im Rucksack trägt sie eine Gans, einen Kuchen und weitere Lebensmittel. Etwas Bargeld hat sie in ihrer Unterwäsche versteckt. Es ist ein riskanter Weg, das weiß sie. Aber zu Hause warten drei hungrige Kinder. Als Emmy Leppin das Feuer sieht, ist sie erleichtert. Endlich etwas Wärme in dieser kalten Nacht. Der Mann, der sie an der Blockstelle anspricht, wirkt freundlich und unaufdringlich. Er erklärt, in Grenznähe seien sowjetische Posten unterwegs. Es sei sicherer für sie, einen Moment zu warten. Emmy Leppin folgt der Einladung. Während sich Pleil ums Feuer zu kümmern scheint, dreht sie ihm für kurze Zeit den Rücken zu. Darauf hat er gewartet. Mit der Kupplungsstange schlägt Pleil auf ihren Kopf ein. Emmy Leppin taumelt und stürzt beinahe ins Feuer. Ein zweiter Schlag beendet ihr Leben. Danach misshandelt Pleil ihren leblosen Körper. Er durchsucht die Kleidung der Toten und findet 400 Mark eingenäht in der Unterwäsche. Er stopft die Scheine in seine Hosentasche und zieht Emmy Leppin noch den Ehering vom Finger. Dann lässt er ihre Leiche im Brunnen verschwinden. Nur einen Tag nach dem Mord an Emmy Leppin kehrt Pleil wieder an die Blockstelle 25 zurück. Wieder sammelt er Holz. Wieder entzündet er ein Feuer. Wieder wartet er.
Gertrud Glöde hat an diesem Tag bereits viele Kilometer hinter sich. Sie stammt aus dem zerbombten Berlin und ist mit ihrer kleinen Tochter Elvira nach Finnenburg gezogen. Ihr Mann ist im Krieg gefallen. Sie muss nun noch einmal nach Berlin fahren, um die alte Wohnung aufzulösen und ihre Habseligkeiten zu sichern. Bevor sie aufbricht, gibt sie ihrer Tochter ein Versprechen. Sie wird rechtzeitig zu Weihnachten zurück sein und ihr etwas Schönes mitbringen. Ohne Interzonenpass bleibt ihr nur der illegale Weg. Von Finnburg aus sind es 4 Kilometer bis zur Grenze. Danach noch einmal 8 Kilometer zu Fuß bis zum nächsten Bahnhof. In Berlin erledigt Gertrud Glöde alles Notwendige und packt zusammen, was sie tragen kann. Für Elvira kauft sie eine Puppe als Weihnachtsgeschenk. Auf dem Rückweg macht sie Halt bei Bekannten und lässt aus Angst vor sowjetischen Kontrollen einen Teil ihres Gepäcks zurück. Aber die Puppe nimmt sie mit. Ein Bauer fährt sie mit einem Leiterwagen ein Stück Richtung Grenze. Doch beim Absteigen verstaucht sie sich den Fuß und der restliche Weg fällt ihr schwer. Es wird bereits dunkel, als sie sich von der Zonengrenze her der Blockstelle 25 nähert. Nur noch wenige Kilometer trennen sie von zu Hause, von Elvira, von Weihnachten. Dann sieht sie das Feuer. Ein Mann spricht sie an. Es sei kalt, man könne sich kurz aufwärmen, die letzten Meter würden dann leichter fallen. Vielleicht sei es auch besser, noch einen Moment zu warten, wegen der Patrouillen in Grenznähe. Gertrud Glöde folgt der Einladung und tritt in das Bahnwärterhäuschen. Wenige Augenblicke später schlägt Rudolf Pleil zu. Diesmal bleibt ihm kaum Zeit, das zu Ende zu bringen, was er sich erhofft hatte. Denn er hört plötzlich Stimmen in der Nähe. Er packt die Tote und wirft sie in denselben Brunnen, in dem bereits Emmy Leppin liegt. Gertruds Gepäck nimmt er mit und auch ihren Mantel behält er. Pleil bindet eine Schleife darum und wird ihn später seiner Frau zu Weihnachten schenken. Beim Durchsuchen des Gepäcks findet Pleil auch die Puppe, die Gertrud Glöde nicht bei Bekannten zurückließ, obwohl sie fast alles andere dort ließ. Pleil steckt sie ein. Seine eigene Tochter wird sie zu Weihnachten bekommen.
Ein Mädchen schaut erwartungsvoll aus dem Fenster. Ihre Mutter ist schon viel zu lange unterwegs. Sie hat versprochen, vor den Feiertagen wieder da zu sein und eine Puppe mitzubringen. Doch Tage werden zu Wochen. In Finnenburg wartet die 10-jährige Elvira Glöde sehnsüchtig auf ihre Mutter. Sie glaubt, ihre Mutter sei vielleicht aufgehalten oder festgenommen worden. Vielleicht komme sie ja am nächsten Tag. Aber sie wird Weihnachten ohne ihre Mutter feiern. Wochenlang geht das Kind immer wieder zur Polizei, zu einem Wachtmeister Kalbowski. Doch die polizeiliche Befugnis endet an der Grenze und die Ermittlungen verlaufen im Wagen. Man vermutet, dass Gertrud Glöde in sowjetische Haft geraten ist. Erst mehr als 1,5 Jahre später, nach Öffnung des Brunnens, erfährt die Tochter die grauenvolle Wahrheit. Ihre Mutter wurde kurz vor ihrem Zuhause ermordet. Und das Versprechen, das sie ihrer Tochter gab, hat sie nicht gebrochen, sondern wurde ihr gestohlen.
Rudolf Pleil hat nicht nur Hermann Bennen, Emmy Leppin und Gertrud Glöde getötet. Mit der Öffnung des Brunnens beginnt eine Ermittlung, die immer weitere Kreise zieht. Als die Beamten Pleil befragen, welche Morde er noch begangen habe, wird er sagen, wenn es nur die 2 Weiber gewesen wären. Aber bei dem Pensum, das ich vollbracht habe, wie soll man da den Überblick behalten? Gertrud Glödes Tochter Elvira Rowold, wie sie inzwischen heißt, hat übrigens auch die ARD-Doku Die großen Kriminalfälle der Todmacher Rudolf Pleil mitbegleitet und war als Interviewgast dabei. Sehr bewegend.
Ja, und übrigens ist auch Reinhold Kalbowski in der Doku zu sehen. Die Doku ist aus dem Jahr 2007 und wirklich sehr lohnenswert, da mal reinzuschauen.
Lass uns doch einmal ganz kriminalistisch an die Sache rangehen. Modus operandi. Also treue Hörerinnen und Hörer kennen den Begriff bereits. Es geht um die typische Vorgehensweise eines Täters. Denn oft erkennt man wiederkehrende Muster, gerade bei Serientätern. Und die werden in 5 Phasen analysiert. Opferauswahl, Annäherung, Kontrolle, Tötung und Nachtatverhalten. Lass uns das doch mal durchgehen.
Machen wir. Also Phase 1, die Opferauswahl. Pleil sucht sich nicht irgendwen aus. Es gibt bei ihm ein paar Abweichungen, also jetzt wie Hermann Bennen, so hart das klingen mag, aber in der Regel haben seine Opfer ein ganz klares Profil. Weiblich, meist mehrgewichtig, allein und illegal unterwegs. Ja, und gerade wegen letzterem ist diese Personengruppe sozial recht unsichtbar. Also wenn sie verschwinden, dann sucht erstmal niemand. Oder wenn jemand sucht, dann ja meist auf der falschen Seite der Grenze. Pleil nutzt das einfach aus. Also dieses Niemandsland, über das wir vorhin gesprochen haben, das verwischt immer wieder seine Spuren. Okay, Phase 2, die Annäherung.
Wir haben gerade gehört, wie das abläuft. Pleil bietet den Frauen Hilfe oder andere Dinge an, in Form von Wärme am Feuer, seine Tätigkeit als Grenzgänger, manchmal aber auch Essen oder Alkohol. Und er schürt ihre Angst, also er warnt vor den angeblichen Patrouillen in der Nähe. Und wenn du im Winter bei Minusgraden durch den Wald stapfst und dir dann jemand einen Platz zum Aufwärmen gibt, naja, dann ist das verlockend. Und dazu kommt auch, dass Pleil relativ unscheinbar aussieht.
Phase 3, die Kontrolle.
Sobald die Frau bei ihm bleibt oder mit ihm geht, wartet Pleil nur darauf, dass sie sich mit dem Rücken zu ihm dreht oder er sich ein paar Schritte zurückfallen lassen kann. Dann geht's schnell. Die Tatwaffe ist griffbereit, meist irgendein stumpfer Gegenstand oder sein Beil.
Und damit sind wir dann bei Phase 4, die Tötung. Pleil schlägt von hinten zu, immer auf den Kopf und das mehrfach, und das liegt an seiner Motivation für die Taten, denn die hat eine ganz klare sexuelle Komponente. Also klar, wenn die Frauen Alkohol oder anderes dabei haben, dann ist es nochmal ein Zusatzgrund für ihn zu töten. Aber der Hauptgrund, der liegt darin, dass es ihm sexuelle Erleichterung verschafft zu töten. Also er verspürt Erregung durch die Gewalt, ja, durch das Sehen von Blut und durch die Kontrolle, die er über die Frauen ausübt. Sein ganz klares Ziel ist es, beim Mord zum Orgasmus zu kommen, ohne sich dabei anzufassen.
Danach misshandelt er die Frauen. Nach seiner sogenannten Pleilschen Methode. Wir verzichten hier jetzt ganz bewusst auf die Details.
Ja. Und dann Phase 5, das Nachtatverhalten. Was können wir da festhalten? Also Pleil durchsucht die Kleidung und das Gepäck seiner Opfer und dabei nimmt er dann nicht nur Wertvolles an sich, sondern ja eben auch all das, was er seiner Frau und seinen Kindern schenken kann. Und danach gibt es dann unterschiedliche Wege, wie es weitergeht.
Meist verscharrt er die Leichen, versteckt oder vergräbt sie. Doch wenn er tief genug im Wald ist und er noch in seinem Rausch ist quasi, vergisst er es gelegentlich und lässt die Leiche an Ort und Stelle liegen. Das ist mitunter auch der Grund, warum er nicht für alle gestandenen Morde verurteilt werden konnte. Er selbst sprach erst von 40 Morden an Frauen, später von 25. Eben den einen mehr als Hamann, weil er ja als größter Todmacher gelten wollte.
Das ist sein Modus operandi. Wir werden aber in einer der späteren Folgen vielleicht noch die ein oder andere Ergänzung dazu vornehmen.
Und damit sind wir aber auch wieder bei der spannenden Frage, warum?
Im Verhör macht Pleil kein Hehl daraus, was ihn antreibt. Denn neben seiner sexuellen Motivation und der Habgier steckt etwas, das tief in ihm verankert ist. Rudolf Pleil hasst Frauen. So sehr, dass seine ganze Biografie voll ist mit frauenfeindlichen und unerträglichen Aussagen. An einer Stelle stellt er seine Schuld in Frage. In seiner Welt müsse man ihm doch dankbar sein, dass er, Zitat, die Welt von ein paar Exemplaren befreit habe. Was ist der Ursprung seines Hasses? Wie wurde aus dem Jungen aus dem Erzgebirge der junge Serienmörder, der nicht nur über Zonengrenzen geht?
Im Nebel flüstert kalter Wind, die Tannen sind wie stumme Wachen. Der Boden schwarz, der Weg verrinnt, dort wo wir uns Beine machen. Durch den Wald, kein Laut, kein Licht, wo der Osten schweigt und der Westen spricht. Nur der Mond kennt unser Ziel. Sein kaltes Auge bleibt nicht still. Durch den Wald,
der leise bricht. Ein Knall hallt fern im alten Tale. Wir halten still, doch wagen's nicht zu träumen von dem nächsten Male. Das Herz schlägt wild, der Atem naht an Grenzen, die die Nacht erzählen. Ein Schatten zieht, wo keiner trat. Die Stille trägt verlorene Seelen.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Moderation, Recherche und Content: Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Musik: Pixabay und erstellt mit Suno. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und an alle Unterstützerinnen und Unterstützer.
Folgt dem Podcast, lasst einen Kommentar da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Für mehr Einblicke folgt uns bei TikTok oder Instagram unter mordvorort_podcast.